Ja, hallo Majona.
Hallo.
Ich habe die Ehre, dich zu interviewen. Wir sind hier bei dir zu Hause in der Nähe von Freiburg. Ich habe gesehen, in deiner Wohnung hängen alle möglichen Bilder von Ramana zum Beispiel. Bist du ein spiritueller Mensch?
Ja, durchaus. Ein absolut spiritueller Mensch. Es ist mir sehr wichtig, die Spiritualität in meinem Leben zu pflegen. Das ist eine sehr wichtige Kraftquelle für mich. Und ich beginne jeden Tag auch mit Meditation und Yoga. Und das gibt mir die Kraft und die Basis und die innere Ruhe, um dann mein Tagwerk zu tun.
Was verstehst du drunter? Also außer jetzt praktisch, dass du meditierst und Yoga machst. Was heißt es, ein spiritueller Mensch sein?
Dass ich mich verbinde mit der Quelle in mir. Ich verbunden ist mit der Quelle in allem Sein. Es ist der Ort, in dem Stille ist, Frieden, Liebe. Ja, und diese Quelle, dieses Pulsieren des Göttlichen in mir wohnt in allem Sein. Und mich damit zu verbinden, das ist für mich Ziel der spirituellen Praxis.
War das für dich immer schon so oder hat es irgendwann angefangen, dass du dich dafür interessiert hast?
Ich bin sehr christlich aufgewachsen. Meine Eltern sind Christen, mein Onkel ist Pfarrer. Und ich bin aufgewachsen in diesem kirchlichen Zusammenhang, habe die Sakramente empfangen und ich war begeisterte Kirchengängerin als Jugendliche. Ich habe Jugendgottesdienste mitgestaltet und ich habe in Jesus damals schon einen inneren Gefährten, Geliebten gefunden. Und dann gab es die Phasen, wo ich mich vom Christentum abgewandt habe, oder vielleicht besser gesagt von der Kirche abgewandt habe. Als Institution, die sehr viel Macht gebraucht hat und auch vor allem Frauen, das Weibliche und die Sexualität unterdrückt hat. Es war die Zeit, wo ich mich selbst gesucht habe. Wer bin ich als Frau? Wer bin ich in meinem weiblich-sexuellen Wesen? Und da hat die Kirche mir keine Antworten geliefert. Dann bin ich auf die Suche nach Göttinnenkulturen gegangen. Wäre die Göttin gewesen in den matriarchalen Kulturen? Ich habe viel gelesen, studiert und mein Horizont hat sich enorm geweitet, weil bis dahin war mir nicht bekannt, dass es matriarchale Kulturen gegeben haben soll, dass es auch eine Göttinnenverehrung gab. Und ich habe zunächst in den alten Kulturen weibliche Vorbilder gefunden. Später habe ich dann Maria Magdalena entdeckt und auch Maria, also doch wieder Gestalten, die im christlichen Zusammenhang stehen, aber mit neuer Verbindung. Ich kenne zum Beispiel das Manuskript der Maria Magdalena, das hat mich sehr begeistert. Und so kann ich jetzt sagen, ich habe durchaus wieder meine Quellen im Christentum entdeckt, bin insofern Christin, aber nicht wirklich religiös, dogmatisch Christin, sondern es ist eine Wurzel von mir und darüber hinaus bin ich einfach ein spiritueller Mensch, der jeden Kern in jeder Religion ehrt und liebe Meditation und Gebet, das ist überkonfessionell. Aber Jesus und auch Maria Magdalena sind wichtige Bezugsquellen.
Was ist Gebet? Was heißt das? Ist das eine Art von Hingebung?
Ja, es ist ein Moment, in dem ich mich verbinde, dem Zentrum in meinem Herzen, mich öffne für eine größere Kraft, das Göttliche, und indem ich Dank ausdrücke, Bitte ausdrücke und lausche nach den Zuspruch des Göttlichen oder nach einer Antwort. Aber meist ist es einfach eine Ansprache an das große Ganze, was mir Kraft gibt, Klarheit gibt.
Hat es was mit Wünschen zu tun?
Es sind auch Wünsche, die ich formuliere. Und ich stelle fest, je inbrünstiger die Wünsche sind, wirkliche Herzenswünsche, die haben Kraft und finden auch Gehör. Das ist wie ein Echo des Universums, was instantan zurückkommt und sich sehr bald im Außen auch manifestiert.
Aber du siehst Gott nicht als was Äußeres, Getrenntes, oder?
Nein, es ist beides. Gott ist in mir, Gott ist in dir, Gott ist in dir. Gott wohnt im Stein, in der Pflanze, im Tier. Es ist für mich dieser Lebenspuls, dieser Funke, der in allem Lebendigen wohnt. Und wenn ich ganz in die Stille gehe, kann ich spüren, dass ich im Herzen mit jedem Menschen verbunden bin. Dass im Herzen meines Herzens nur das große Herz lebt. Wo mein und dein verschwindet, wo sich die Grenzen auflösen. Dann bin ich mit Gott, mit der Liebe in allem Sein, mit dem Bewusstsein in allem Sein.
Du reist auch regelmäßig nach Indien. Dort sind ja auch die Rollen sehr strikt verteilt, Mann und Frau. Wie erlebst du das?
Oh ja, sehr rollenverhaftet, das stimmt. Aber ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt von der Weiblichkeit der indischen Frauen. Die Weiblichkeit der indischen Frauen, die strahlt so viel Schönheit, Würde, Glanz aus, den ich oft bei deutschen Frauen oder europäischen Frauen vermisse. Wir sind sozusagen moderne Frauen, freie Frauen. Wir leben unser Leben selbstbestimmt, mehr oder weniger. Aber oft haben wir unsere Weiblichkeit verlassen, geopfert, haben uns vermännlicht oder finden den Zugang zur weiblichen Quelle nicht mehr. Und diese indischen Frauen, die eigentlich so traditionelles Rollenbild pflegen, die strahlen oft so viel Schönheit, Kraft, Glück in ihren Augen aus, dass ich sehr fasziniert war.
Kannst du das näher beschreiben? Was heißt das, dass sie ihre Weiblichkeit mehr leben?
Nun, zunächst, sie gehen in weiblichen Rollen, Qualitäten, Aufgaben auf, was so viel heißt wie Kinder gebären, Kinder großziehen, Fürsorge tragen, Heim und Herd pflegen, kochen, waschen, die Hausfrau. Nur was ich bei ihnen sehe, sie erledigen ihr Tagwerk mit einer gewissen Grazie, mit einer Würde, fast in einer Art Meditation. Sie sind wie Göttinnen gekleidet, es ist unglaublich. Man sieht Göttinnen beim Wäschewaschen im Fluss, den Sari schwungvoll gefaltet, Schmuck, Goldschmuck, Armreifen, das Bindi auf der Stirn, also als ob sie zum Gottesdienst gehen. Und das fasziniert mich. Natürlich, es ist in meinen Augen eine Faszination. Die Frauen selbst erleben sich sicher einfach als in ihren Rollen gefangen. Und doch, ich habe mit vielen Frauen gesprochen dort und einige haben mir gesagt, sie sind glücklich mit ihrem Leben, so wie es ist. Ich sehe bei den Frauen eine Hingabe ans Leben, eine Akzeptanz der Dinge, so wie sie sind. Und das gehört für mich zu weiblichen Qualitäten, Hingabe und Akzeptanz, Liebe, Fürsorge. Das leben diese Frauen.
Hingabe, aber auch genau wissen, wo die Grenzen sind, oder?
Das würde ich mir wünschen für Frauen. Ich nehme an, dass die indischen Frauen die Grenzen oft nicht so klar setzen. Sie leben die Hingabe an das, was ist sonst schon sehr tief, was ich mitbekommen habe, mit wenig Widerspruch erhoben gegen die Regeln und ungeschriebenen Gesetze dort.
Es ist ja ganz eindeutig eben, dass das Weibliche eben das Gebären, das Kinderbekommen ist. Nur in unserer heutigen Welt, die schon überbevölkert ist, wenn man es objektiv betrachtet, nicht überall an jedem Platz vielleicht, aber insgesamt doch schon, kann es einfach nicht mehr sein, dass jede Frau viele Kinder bekommt. Es ist einfach praktisch nicht mehr möglich. Wie drückt sich das Weibliche sonst aus? Oder wie können Frauen das Weibliche leben?
Meinen die indischen Frauen?
Überhaupt, die indischen Frauen, du, die Frauen im Westen.
Ah, ich würde den indischen Frauen eine Antwort geben, andere Antwort geben als den deutschen Frauen zum Beispiel. Die indischen Frauen würde ich mehr ermutigen zur Selbstbestimmtheit. Sich selbst eine Stimme zu geben, ihren Anliegen eine Stimme zu geben, sich zusammenzutun in Frauenkreisen. Und über ihre wahren Wünsche, Bedürfnisse, Sehnsüchte und Grenzen zu sprechen. Deutschen Frauen sehe ich, dass das schon recht fortgeschritten ist im Vergleich zur vorherigen Generation, leben wir relativ selbstbestimmt, frei, sprechen über unsere Wünsche und Bedürfnisse. Deutschen Frauen würde ich mehr zur Hingabe ermutigen.
Hingabe woran?
Die Hingabe an das eigene Fließen, an das Fließen im Leben, Vertrauen in den Lebensfluss, die Hingabe auch im sinnlichen Kontext, sich berühren zu lassen, loszulassen, der körpereigenen Weisheit zu vertrauen. Bei deutschen Frauen erlebe ich eine große Angespanntheit, leisten müssen, etwas beweisen müssen, gefallen müssen. Ganz viel dies und jenes Müssen, um etwas zu sein. Wir haben die Fähigkeit verloren, wirklich verbunden zu sein mit der weiblichen Quelle, die einfach ist, ohne irgendwas tun zu müssen.
Einfach sein, ich meine, das betrifft ja nicht nur die Frauen, ne? Das betrifft irgendwie alle Menschen, die spirituell interessiert sind.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein menschheitlicher Wert. Und doch, wenn wir jetzt die Welt als Duales in einer dualen Perspektive betrachten wollen, gehört für mich Sein zum weiblichen Prinzip und Machen, Erschaffen zum männlichen Prinzip. Und sicher, gehen wir auf eine andere Ebene und betrachten die Welt im Einheitsbewusstsein, dann ist Sein eine allgemeingültige Qualität, weder weiblich noch männlich. Aber ja, auf welcher Ebene soll ich sprechen?
Du sagst eben mehr Sein, mehr Hingabe, aber das ist ja auch, es gibt ja sowas wie einen gesellschaftlichen Kontext, also eine allgemeine Meinung, Energie, die in der Luft ist, Regeln, die verinnerlicht werden, das passiert ja auch zum Teil unbewusst, dass Sachen übernommen werden, die nicht den Menschen selber entsprechen. Wie ist es für dich? Erlebst du das auch so, dass ja, das, was von außen auf dich einfließt, Regeln, Verhaltensmuster, und wie gehst du damit um?
Ja, ich erlebe sehr stark, wie stark unsere Kultur von einem männlichen Prinzip geprägt ist, in der man viel macht, in der man sich Ziele setzt, um sie zu erreichen, in der man einfach ständig unter Druck steht oder im Stress ist, um ganz viel bewerkstelligt zu bekommen in kürzester Zeit. Und es wird immer mehr. Und dem bin ich natürlich auch ausgesetzt als Teil unserer Kultur. Und wie stark ich darin auch befangen bin zum Teil, merke ich meistens erst, wenn ich aus der Kultur trete und zum Beispiel nach Indien reise und dort spüre, wie sehr ich selbst wieder ins Machen gekommen bin, wie sehr ich mich von der Quelle zu sein entfernt habe. Und für mich sind diese Zeiten in Indien immer wieder eine Zeit der Erinnerung, dass ich aus einer anderen inneren Haltung leben kann, aus der Qualität des Seins, dass immer zur rechten Zeit alles getan ist, dass für alles genügend Zeit da ist, für die wichtigen Dinge alle Zeit da ist. Und hier ist mir die morgendliche Meditation dafür ein wichtiger Anker, um das auch hier für mich lebendig zu halten.
Was heißt Meditation für dich? Hinsetzen, Augen zu, nach innen ausrichten, oder?
Ja, nach innen gehen, in die Stille gehen. Mein Bewusstsein vom Kopf ins Herz zu senken. Nichts zu tun. Falls Gedanken aufkommen, sie ziehen lassen. Aber ich verbinde mich mit dem Raum der Stille und gelange auch in den Raum der Stille, der sich dann immer weiter ausdehnt. Licht und Liebe entsteht in mir, in meinem Herzen. Das ist der Raum, den ich dort aufsuche.
Du hast eben auch Yoga erwähnt. Und ich erinnere mich, dass Osho früher immer gesagt hat, das Yoga der Frauen ist Tanzen, weil der weibliche Körper sehr, sehr viel Energie hat und Energie entwickelt, und dass er immer allen Frauen empfohlen hat, wenn viel Energie da ist, die eigentlich von der Natur genutzt werden könnte, damit ein Kind wächst, aber was natürlich nicht immer ist in der heutigen Welt, nicht sein kann, dass er immer rät, zu tanzen, zu tanzen, zu tanzen. Was kannst du dazu sagen?
Ja, ich liebe das Tanzen. Ich tanze total gerne. Und Tanz ist ein Schlüssel zur Lebensenergie, zur Lebensfreude. Zum Glück wohne ich in Freiburg, hier gibt es viele Tanzangebote. Also ich komme oft in den Genuss, viel zu tanzen. Ja, durchaus. Tanz als Meditation ist wunderschön, es auch gemeinsam mit anderen zu tun. Ich binde Tanz auch viel in meine Kurse mit ein, an Jahrestrainings und auch beim Frauenkongress werden wir tanzen. Der Tanz ehrt das Lebendige in uns, es feiert die Lebensenergie, es bringt Menschen zum Strahlen, es bringt mich zum Strahlen. Ich leuchte nach dem Tanzen. Tanz verbindet die Menschen, es hebt wie auf eine höhere Ebene. Und es bringt in die Präsenz, in die körperliche Präsenz hier und jetzt. Das liebe ich daran.
Du bietest Kurse an, kannst du da was mehr zu sagen? Was bietest du an?
Ich spreche jetzt von letztem Jahr, weil dieses Jahr habe ich mir neue Räume geschaffen. Aber die letzten 12 Jahre war mein Hauptfokus die Frauenarbeit und ich habe im letzten Jahr 2 Frauenjahrestrainings angeboten im Tempel der Weiblichkeit. Ein Ausbildungszyklus, Lotusweg, das ist eine Einführung und Weiterführung in Yoni, Beckenboden, Analmassage. Und ich gebe Einzelsessions, meistens in Yoni-Heilarbeit für Frauen und organisiere sinnliche Events für Frauen und Männer. Es gab im letzten Jahr auch einen Retreat auf den Kanaren. Eine Frauenzeit parallel zu einer Männerzeit, weil neben der vielen Frauenarbeit mir auch in den letzten Jahren wichtig geworden ist, eine Brücke zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen zu schlagen und ja, für eine neue Verständigung der Geschlechter zu sorgen.
Wie sieht die aus?
Ja, für mich entsteht das, ist eine Grundlage schon mal, was wir in diesem Kurs kreiert haben, dass die Frauen sich zunächst im eigenen Kreis versammeln, die Männer im eigenen Kreis, wir waren auf 2 benachbarten Grundstücken, und zunächst mal der Frage nachgehen, was sind weibliche Quellen, männliche Quellen, wie kreieren wir einen Kreis der Schwesternschaft oder Brüderschaft, wie entsteht dieser Heimatpool unter uns, in dem wir Kraft schöpfen und uns nähren. Wenn Frauen und Männer in ihren Polen gestärkt sind, gibt es eine neue Möglichkeit, aufeinander zuzutreten. Man sucht nicht mehr so viel beim anderen, was man im eigenen Kreis vielleicht viel besser finden kann. Ja, aus diesen Polen sind wir begegnet. Wir haben uns gegenseitig befragt zu spannenden Themen, die uns als Frauen oder als Männer beschäftigen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel war die Frage: Was ist euer tiefster Schmerz von uns an die Männer? Oder die Männer haben gefragt, was braucht ihr, um uns kollektiv verzeihen zu können? Oder es war die Frage, was ist deine tiefste Sehnsucht? Oder was suchst du in der Sexualität, wenn du dich mit einer Frau verbindest?
Ja, spannende Themen.
Ja, sehr spannende Themen. Ich sehe, dass die Sexualität ein zentraler Schlüssel ist, um wirklich an die tiefste Essenz unseres Schmerzes und unserer Sehnsüchte zu gelangen. Wenn sich dort etwas einlöst, etwas verändert, wirkt sich das auf die anderen Ebenen unseres Seins sehr leicht aus. Sich unsere emotionalen Strukturen und unsere Gedankenstrukturen verändern, wenn sich im Sexuellen, in unserem Kraftzentrum und im Indianischen sagt man auch Katalysationszentrum etwas verändert. Drum, ja, hat die Sexualität in meinen Kursen eine sehr hohe Bedeutung, einen sehr zentralen Stellenwert.
Bedeutung? Heißt, da wird nicht nur drüber gesprochen, sondern was passiert da konkret?
Konkret passiert, dass wir uns mit unserem Schoßraum beschäftigen in den Frauenkursen, dass wir innere Reisen unternehmen, zum Beispiel in die Gebärmutter. Die Gebärmutter als Kraftort in unserem weiblichen Körper, als Ort der inneren Weisheit, der inneren Ratgeberin und auch der Verbindung zu Ahnenwissen. Es kann eine andere Ausform ist, dass wir uns der Yoni nähern, in Form von Yoni-Verehrungsritualen, bis hin zur Yoni-Massage. Eine Intimmassage, in dem ich den heiligen Tempel einer Frau berühre, ehre, wertschätze und reinigen kann. Schoßreinigungszeremonien ist eine andere Möglichkeit. Denn wir Frauen sammeln in unserem weiblichen Ort, in unserem Schoß, ist ja der empfindungsfähigste Ort in unserem Körper, der empfänglichste Ort. Und hier empfangen wir leider auch viel Negativgefühle von uns oder von unserer Umwelt. Und darum ist es wichtig für jede Frau, diesen Ort regelmäßig zu reinigen. Und in meinen Kursen vermittle ich zum Beispiel eine Möglichkeit einer Schoßreinigungszeremonie, um diesen Ort zu reinigen. Hier ist sehr viel gehalten. Nicht nur aus dem persönlichen Leben einer Frau, sondern auch aus der kollektiven Geschichte des Frauseins, aus der Ahnenlinie, aus dem Leben der Mütter und Großmütter. Es sammelt sich alles in unserem Schoß. Es ist total wichtig, dass Frauen diesen Schoß reinigen und für sich wieder füllen, mit ihrer Energie in Besitz nehmen. Die wenigsten Frauen sind in ihrem Schoß wirklich zu Hause. Sie kennen ihren inneren Tempel nicht, ihren Schatz. Meine Arbeit ist das, die Schleier zu lüften, die Steine aus dem Weg zu räumen, dass Frauen mit dieser inneren Kraftquelle in ihrem Schoß wieder in Verbindung kommen.
Ja, und das geht irgendwie besser dann im Kreis von Frauen, also nur mit Frauen, ja.
Ja, in jedem Fall. Es baut sich sehr schnell ein Vertrauensraum auf, wo Frau erfährt, dass sie mit vielen Themen nicht alleine steht, dass die anderen Frauen ganz ähnliche Themen mit sich tragen. Allein das zu bemerken, löst viel Erleichterung aus und erzeugt sehr schnell eine solidarisch unterstützende Energie untereinander. Man versteht sich als Schwester. Eine Schwester, die Teil ist einer gleichen Kultur, die ein ähnliches kulturelles Erbe in sich trägt, die den gleichen Schmerzkörper in sich trägt, gleiche Sehnsüchte in sich trägt. Und ich bin der Meinung, es braucht einen Frauenkreis, um kollektiv zu transformieren, um diesen kollektiven Schmerzkörper der Frauen zu transformieren. Braucht es diesen Kreis? Es braucht das kollektive Gefäß, damit sich dieses Rad der Geschichte weiterdrehen kann.